Liebe Gemeinde, in der kommenden Woche, da feiert eine Fernsehserie, so habe ich gelesen, ein seltsames Jubiläum. Es läuft die 3333. Folge von Verboten Liebe. In der Presse hat man jetzt stolz die Zahlen präsentiert, was es in dieser Serie so alles gab. Da liest man mit Staunen, es gab 55 Ehebrüche, 20 Scheidungen, 25 Tote. Und trotzdem, seit 14 Jahren zieht diese Sendung werktäglich im Durchschnitt 2 Millionen ARD-Zuschauer an. Insgesamt wurden bisher fast 5 Millionen Sendeminuten verbraten. Dabei waren 6.800 Filmküsse zu bewundern und es wurden 60.000 Liter Champagner getrunken. Soweit die Statistik. Man fragt sich, warum tun sich die Zuschauer das an? Warum nehmen sich so viele so viel Zeit für so seichte Unterhaltung? Einer der Gründe ist bestimmt, die Leute haben schlicht Langeweile. Das ist sicherlich der einzige Grund, aber einer. Und so merkt man immer wieder, dass viele Menschen über ein langweiliges Leben klagen. Immer nur derselbe Trott. Es tut sich so wenig. Es ist alles so vorhersagbar. Ein Tag wie der andere. Wer es mit dem lebendigen Gott zu tun bekommt, liebe Gemeinde, für den hört die Langeweile auf. Der muss immer irgendwie auf Überraschung gefasst sein. Der hat nicht immer ein leichtes Leben, keineswegs, aber er hat ein spannendes Leben, das mit Sicherheit. Ein spannendes Leben, und davon zeugt auch unser heutiger Bibeltext, mit dem wir die Reihe zur Apostelgeschichte fortsetzen, überraschende Wendungen. So könnte man dieses 12. Kapitel der Apostelgeschichte titulieren, überraschende Wendungen. Alfred Christlieb, er war Pfarrer in Süddeutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der war bekannt für seine genialen Predigtgliederungen. Und dieser Alfred Christlieb hat hier in unserem Kapitel 3 Doppelüberraschungen gefunden. 3 Doppelüberraschungen, und wir werden sehen, ob er recht hatte. Wilhelm Busch, der Essener Jugendpfarrer, soll ja einmal gesagt haben, wenn ich nicht zu Jesus gefunden hätte, wenn ich nicht Christ geworden wäre, dann wäre ich mit Sicherheit Räuberhauptmann geworden. Alles andere wäre mir zu langweilig gewesen. Wer Wilhelm Busch ein wenig kennt durch seine Bücher, der wird das sicherlich bestätigen. Nun, viele Christen in der Urgemeinde hätten sich sicher manchmal gerne etwas mehr Langeweile wenigstens gewünscht. Wenigstens etwas mehr Ruhe. Wenigstens etwas weniger Wechselbäder der Gefühle. Denn sie mussten mit ganz starken Gegensätzen klarkommen. Da war einerseits die frühe Kirchengeschichte eine Erfolgsgeschichte, aber es war zugleich eine Leidensgeschichte. Das Evangelium fand Ausbreitung, aber es erfuhr auch massive Widerstände. Es gab große Fortschritte und schmerzliche Rückschläge. Und gerade noch am letzten Sonntag hatten wir uns so über das Gemeindewachstum in der Stadt Antiochia gefreut. Und jetzt stürzt uns Lukas erneut in ein Wechselbad der Gefühle. Sie erinnern sich noch an den letzten Sonntag, Kapitel 11. Wenn Sie nicht dabei waren, können Sie es nachhören über www.beg-hannover.de. Da finden Sie das zum Download. Wir erleben, wie sich die Wahrheit von Jesus immer weiter ausbreitet, wie eine geografische Grenze nach der anderen überschritten wird, wie das Evangelium wandert über Haifa hinaus in Richtung des heutigen Libanon. Phönizien nannte man diese Gegend damals, und auf die Insel Zypern, und schließlich waren dann in Syrisch Antiochia. In dieser multiethnischen Stadt viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, waren Christen geworden, aus tiefster Überzeugung. Und dann stand hier in Vers 21, Kapitel 11, dieses Fazit: Eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. kamen aus asiatischem Hintergrund, teilweise Leute aus jüdischem Hintergrund, aus römischem Hintergrund. Und sie fanden alle in Jesus ihren Retter und den Mittelpunkt und den neuen Grund ihres Lebens. Und es heißt in Vers 24, es wurde ein großes Volk dem Herrn zugetan. Wir hatten studiert, welche Prinzipien diesem Gemeindewachstum zugrunde lagen. Evangelisieren, ermutigen, lehren und fürsorgen. Das hatten wir uns genau angeschaut letzten Sonntag. Das war Kapitel 11. Und jetzt einen Vers später heißt es illusionslos, und so beginnt unser Text: Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Also jetzt geht es dem Führungspersonal der jungen Gemeinde an den Kragen. Das sieht man. Sie ermorden erstmal Jakobus, der war Apostel, einer der Leiter, das war der Bruder von Johannes, einer, der Jesus von Anfang an nachgefolgt war und natürlich nun auch in der Gemeinde eine wichtige Position einnahm. Und dann inhaftieren sie den Petrus. Und das ist typisch für den Bericht des Lukas, immer wieder zeigt er den Zusammenhang, wovon? Von Gottesgeschichte und Weltgeschichte, von Kirchengeschichte und politischer Geschichte. Das wird hier immer wieder ganz deutlich aufeinander bezogen, weil er zeigen will, wie Gott mitten in dieser Welt seinen Weg geht. Gegen alle Widerstände, mitten in unserem Leben, mitten in dieser Zeit, auch heute. Und darum rückt jetzt dieser Politiker in den Blick, dieser Herodes. Es war König Herodes Agrippa der Erste. Bei den Herodes-Leuten müssen wir immer genau hingucken, weil viele damals Herodes hießen. Also das ist Herodes Agrippa der Erste. Er regierte von 37 bis 44 nach Christus in dieser Region. Ab 37 in Nordpalästina und ab 41 kamen dann noch Judäa und Samaria dazu. Dieser Herodes Agrippa war der Enkel des berühmten Herodes, der zur Zeit Jesu den Kindermord verursacht hatte. Das war sein Opa. Ja. Und schon als Kind war er zur Erziehung nach Rom geschickt worden. Er galt so als Abenteurer und Spielertyp. Dafür war er bekannt. Das war sein Ruf. Ein gewisser Hallodri. Sehr, sehr machtbewusst. Er freundete sich schon früh mit Caligula an, dem späteren Kaiser. Und es war also offensichtlich auch damals schon so, dass in der Politik ohne Seilschaften, ohne Networking, ohne Beziehungen nichts lief. Unter den Kaisern Caligula und Claudius wurden dann immer mehr Teile Israels unter die Herrschaft dieses Agrippa gestellt. Und so bekam seine Herrschaft wieder eine Ausdehnung, etwa wie zur Zeit seines Großvaters. Das war also außenpolitisch ein großer Erfolg. Und Lukas bezeichnet ihn hier exakt mit dem Titel, den Caligula ihm gegeben hatte, nämlich König. Er war König, das war sein Titel. Wie wir überhaupt sehen, dass Lukas in der Apostelgeschichte sehr präzise ist mit den jeweiligen Amtsbezeichnungen und regional- und politischen Bezeichnungen. Sehr präzise. Das haben Historiker hinterher immer wieder zugeben müssen. Bestimmt hatte dieser Herodes auch schon einiges von Jesus gehört. Denn sein Onkel, das war Herodes Antipas, der war Jesus noch persönlich begegnet. Der hatte Jesus mal kurz verhört, als Pilatus während der Passionsereignisse Jesus zu diesem Herodes Antipas geschickt hat. Und er hatte Jesus erst neugierig gefragt. Und als er merkte, dass Jesus auf seine oberflächlichen Avancen nicht einging, da hat er Jesus ganz übel verhöhnt. Das war der Onkel von unserem Herodes Agrippa. Also er stand in einer sehr problematischen Familienlinie, auch dieser Mann. Und politisch will Agrippa jetzt vor allem eines: Ruhe. Er will Ruhe in seiner Region, weil er seine Stellung Rom gegenüber festigen will. Und da ist es am besten, wenn er die Pax Romana, also den römischen Frieden, dort vor Ort in der Region auch aufrechterhält, wenn es keinen Ärger gibt. Und wenn man Ruhe haben will, dann unterdrückt man am liebsten die Minderheiten. Und man paktiert mit denen, die die größte Macht haben. Das waren die Juden dort. Die jüdischen Machthaber, die waren natürlich auch unter römischer Fremdherrschaft, aber sie stellten die Mehrheit. Und mit ihnen sucht Herodes Agrippa die Kollaboration, wenn man so will, den Schulterschluss. Und die Minderheiten, wie die Judenchristen, werden hart in die Schranken gewiesen. Er will vor allem bei der jüdischen Mehrheitsbevölkerung beliebt sein. Und darum befolgt er so einigermaßen ihre Gesetze, soweit das geht, ohne seine Freiheit zu sehr einzuschränken. Und er verfolgt die Christen. Er verfolgt die Christen, um den Beifall der jüdischen Menge zu bekommen. Das ist sein politisches Programm. Und in diesem Zusammenhang lässt er Jakobus den Apostel ermorden. Hier steht in Vers 2, mit dem Schwert. Das kann auch eine halblegale Meuchelaktion gewesen sein. Nicht unbedingt ein öffentlicher Prozess. Mit dem Schwert, da kann alles Mögliche dahinter stecken. Und als nächsten christlichen Leiter soll es Petrus treffen. Petrus wird verhaftet. Vers 3, und als Herodes sah, dass es den Juden gefiel mit dem Jakobus, also dass das den Beifall der Menge fand, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, um ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. Petrus kommt jetzt also in Sicherheitsverwahrung, wahrscheinlich in der Burg Antonia, in einem Sicherheitsbereich des Tempelgeländes. Und das ist interessant. 4 Wachmannschaften von je 4 Soldaten sorgen für seine Rundumsicherheit. Das war ausgesprochen ungewöhnlich. Normalerweise reichten 2 Soldaten, aber hier wollte Herodes nicht den Hauch eines Risikos eingehen. Sie können sich das vorstellen, 4 Mannschaften, a 4 Leute. Das heißt, jede Mannschaft war 6 Stunden dran, den Petrus zu bewachen. Und wenn die einen ihren Dienst getan haben, gab es die Wachablösung, Change of the Guards, und es kamen die nächsten 4. Und in der Regel war es so, einer rechts, einer links, Petrus über Nacht angekettet, ganz schlimm angekettet, in der Regel an rostige Ketten an die Wände des Gefängnisses. Rechts lag ein Soldat, links lag ein Soldat und vor der Tür sorgten nochmal 2 weitere dafür, dass auch absolut nichts anbrennen konnte. Es war also jede Fluchtmöglichkeit von vornherein völlig ausgeschlossen. Das war die Situation. Vers 6, und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Lukas berichtet sehr präzise, was dort gemacht wurde. Allerdings, es ist gerade Passahzeit und es folgt das Fest der ungesäuerten Brote. Und das heißt, in diesen Festtagen darf er kein Todesurteil vollstrecken, wenn er sich's nicht mit den Juden verderben will. Das hat ihn gewissermaßen noch gebremst. Und das hat menschlich gesprochen dieser Umstand dem Petrus erstmal das Leben gerettet. Er durfte diesen Schauprozess also nicht sofort durchführen, beschreibt uns Lukas, sondern er muss warten bis nach dem Fest. Und dadurch gewinnen die Christen Zeit zum Beten. Das ist das Interessante hier. Vers 5, so wurde nun Petrus im Gefängnis gehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Sie müssen sich das ganz klar machen. Für die junge Gemeinde war das eine ausgesprochen kritische Situation. Der Druck wird immer härter von außen, obwohl sie wachsen als Gemeinde. Wichtige Führungspersonen werden inhaftiert bzw. umgebracht. Und auch heute erleben das ja christliche Gemeinden solche Situationen in China, im Sudan, in Nordkorea, an vielen Stellen der Welt. Es werden Jahr für Jahr über 160.000 Menschen umgebracht wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Das hat sich nicht geändert. Und menschlich gesehen ist auch für Petrus die Lage ausweglos. An Flucht ist überhaupt nicht zu denken. Es gibt keine Chance. Wie soll es weitergehen? Wann werden sie den nächsten abholen? Wann kommt der nächste Überfall? Wen holen sie bei Nacht? Und in dieser Situation, da erleben wir die erste Doppelüberraschung. Schauen Sie hin, ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach in der Nacht, schläft wie ein Kind. Das ist Petrus. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, die wachen in der Nacht. Das ist die Gemeinde. Und wir können das zusammenfassen mit unserem ersten Merksatz. Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Ich habe diesen Satz extra unten notiert, damit Sie ihn mitnehmen können. Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Nämlich für die gebetet wird. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach in der Nacht, schläft wie ein Kind. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, wachen in der Nacht. Das ist die erste Doppelüberraschung. Gegen die Macht des Schwertes, gegen die Macht des Gefängnisses, gegen die Macht der Welt setzt die Gemeinde was? Die Macht des Gebets. Die Gemeinde geht nicht vor mit Schwertern. Die Gemeinde sammelt sich nicht zum Kampf. Die Gemeinde Jesu Christi kennt keinen heiligen Krieg. Im Unterschied zu den Moslems. Die Macht der Gemeinde ist das Gebet. Und ich will Sie fragen, haben Sie jemanden, der für Sie betet, wenn es drauf ankommt? Haben Sie jemanden, wenn Sie ins Krankenhaus müssen? Oder wenn andere schlimme Dinge auf Sie warten? Haben Sie Leute, die für Sie beten? Und beten Sie selbst für andere Menschen? Haben Sie andere Menschen, andere Leute im Blick, wenn die Notsituationen kommen, dass Sie die wirklich im Gebet mittragen? Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Ich denke, es gibt in unserem Lande so viel Schlaflosigkeit, weil es so wenig Beter gibt. Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Und die Beter, die hatten bestimmt die beiden vorherigen Verhaftungen von Petrus noch in Erinnerung. Damals war er ja vom Synhedrium verhaftet worden, von der jüdischen Obrigkeit. Und da war er immer wieder rausgekommen. Aber sie wussten nicht, ob es diesmal auch nochmal klappen würde. Es gab keine Garantie. Und Jakobus, der Apostelkollege, war ja auch umgebracht worden. Es gab keine Garantie. Und so steht hier, sie beten ohne Aufhören. Inständig heißt das. Sie beten von Herzen. Sie beten nicht mal nur so nebenbei, um ihrer Pflicht Genüge getan zu haben, sondern sie nehmen das wirklich auf ihr Herz, dieses Anliegen. Und dieses Wort, sie beteten ohne Aufhören inständig, das ist dasselbe Wort, was für Jesus gebraucht wurde, als er in Gethsemane gebetet hatte. Und als, wie Lukas berichtet, Schweiß und Blut von seiner Stirn troff, so beten sie. Und gleichzeitig, während sie beten, bekommt der Petrus im Gefängnis diese Sonderbehandlung. Er wird nicht von zwei Soldaten bewacht, sondern vier Mannschaften rund um die Uhr im Einsatz. Wir hatten das gesagt. Und dennoch schläft Petrus mitten im Gefängnis. Das haben die Gebete bewirkt. Und Chrysostomus hat das so schön beschrieben, der Theologe der alten Kirche, hat gesagt, es ist wundervoll, dass Paulus im Gefängnis Hymnen singt und Petrus im Gefängnis schläft. Wir werden es in der Apostelgeschichte 16 dann noch sehen, wie Paulus eingebuchtet wird und er fängt erstmal an, Loblieder zu singen. Der eine singt Hymnen und der andere schläft. Und sie sind beide getrost, weil sie wissen, wir werden umbetet und unser Herr ist stärker. Hast du jemanden, der für dich betet? Und Lukas macht deutlich, wenn einer da noch rauskommt, dann geht das nur durch einen direkten göttlichen Eingriff. Und so kommt es hier. Vers 7, siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, schnell steh auf und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an und er tat es. Und der sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er, Petrus, ging hinaus und folgte ihm nach. Und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschähe durch den Engel, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Also er glaubte so halb, dass er im Traum wäre, dass er eine Vision hätte, dass es alles gar nicht Wirklichkeit war. Das kam ihm so unreal vor. So wunderbar war es. Und sie gingen aber durch die erste und durch die zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Bis dann hat Lukas schon etwa 15 Situationen berichtet, wo Gott durch einen besonderen Boten, durch einen Engel eingreift. In jener Zeit hat Gott das häufiger getan, weil es eine solche Umbruchssituation für seine Leute war. Deswegen hat er häufiger direkte, sichtbare Wunder getan, häufiger direkte Boten geschickt, so auch hier. Und noch halb im Schlaf wird Petrus auf wundersame Weise aus dem Gefängnis herausgeleitet. Es ist jedermann klar, dass Gott hier direkt eingreift. Das ist kein Zufall. Das hätte Petrus niemals erwartet, nach menschlichem Ermessen. Und wissen Sie, das zeigt auch, Gott geht mit jedem seiner Leute seinen eigenen Weg. Und wir können das nicht vergleichen. Der Jakobus wird in jungen Jahren ermordet. Und Gott lässt das zu. Gott nimmt ihn nach Hause, sehr schnell. So wie er Jim Elliot, den Missionar, sehr schnell zu sich genommen hat, der bald ermordet wurde, am Anfang noch, als er am Anfang seines Dienstes stand. Wir können das nicht erklären. Und der Bruder von Jakobus, der Johannes, der wird sehr alt, der wird steinalt und stirbt schließlich im Exil auf Patmos. Jahrzehnte später. Und Petrus kommt erstmal wieder frei. Wir müssen das sehr deutlich sehen. Gott lässt sich nicht auf irgendein Schema festlegen, auch nicht in unserem Leben. Der eine wird auf wundersame Weise wieder gesund von seiner Krankheit. Der andere stirbt. Der eine macht beruflich eine grandiose Karriere. Und der andere muss sich ständig mit der drohenden Arbeitslosigkeit herumschlagen. Der eine bekommt die ersehnten Kinder. Und der andere bleibt kinderlos. Verstehen Sie, Gott geht mit jedem seinen eigenen Weg. Wir können das nicht ergründen. Und wir können das auch nicht vergleichen. Aber wir haben die Gewissheit, dass Gott treu ist. Das ist der Punkt. Wir haben Gottes Zusage aus Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, Bruder Nordzig hat es vorhin zitiert, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist unsere Sicherheit, die Treue Gottes, wie auch immer er unsere Situation auflöst. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das hat er uns wieder und wieder und wieder in seinem Wort versprochen. Und als Petrus wieder allein ist, da weiß er sofort, wohin er gehen soll. Der Treffpunkt der Gemeinde, na klar. Im Haus der Maria. Und so geht's weiter, Vers 11. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr sein Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Was erwartete es? Ein Schauprozess. Und die Ermordung des Petrus, das erwarteten sie. Und Petrus sagt, jetzt weiß ich, der hat mich davor befreit und gerettet. Und nun geht er zu diesem Familienwohnsitz der Maria. Das war wahrscheinlich eine Villa mit einem eigenen Torgebäude. Diese Familie gehörte wohl zu den Wohlhabenderen. Wahrscheinlich waren das früher mal Leute gewesen, die aus römischer Sklaverei entlassen worden waren und dann zu Wohlstand gekommen. Die Mutter dieses Johannes Markus hat möglicherweise auch ihr Haus zur Verfügung gestellt, wo die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten damals sich aufgehalten haben. Möglicherweise haben sie dort in diesem Raum auch das Passafest vor der Kreuzigung gefeiert. Und der Markus, der Sohn dieser Familie, wurde dann später zum Assistenten des Petrus und hat das Markus-Evangelium geschrieben. Also eine Familie, die eine ganz besondere Funktion hatte für das Leben der jungen Gemeinde. Und da geht Petrus jetzt hin. Er weiß genau, wo er hingehen soll. Und interessanterweise, es ist in der Nacht und er weiß genau, wenn ich da hinkomme, da werde ich jemanden finden. Und dann kommt er dahin. Jetzt passen Sie auf, was passiert. Er klopft an, wahrscheinlich an der Grundstückstür. Man nimmt an, dass dahinter so ein Innenhof war und dass dann das eigentliche Haus kam. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und dort ist eben in dieser Nachtstunde die Gemeinde zum Gebet versammelt. Als es klopft, denken die Christen nicht an Petrus. Es klopft bei Nacht und die denken wahrscheinlich an die Gestapo. Die denken wahrscheinlich, dass jetzt die Römer kommen. Wen holen sie jetzt als Nächsten? Und es klopft und es klopft. Und wie geht es weiter? Vers 13. Eine Magd rennt zur Tür. Es ist sogar ihr Name festgehalten, Rode. Manche meinen, man könnte das so wie mit Röschen übersetzen. Also Röschen läuft zur Tür. Und Röschen erkennt voller Begeisterung die Stimme des Petrus. Als er aber an das Hoftor klopfte, Vers 13, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür, voller Begeisterung. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel vielleicht, also ein Schutzengel, wie sie meinten. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Und hier, liebe Mitchristen, stehen wir vor der zweiten Doppelüberraschung. Eine Tür, von der man dachte, sie bliebe geschlossen, geht auf. Das ist die Gefängnistür. Und eine Tür, von der man dachte, sie würde sofort aufgehen, bleibt geschlossen. Und das ist die Tür der Gemeinde. Und das ist das Zweite, was wir hier festhalten. Wenn Riegel brechen, klemmen Herzenstüren. Verstehen Sie, Gott bricht Riegel auf. Gott tut das Unmögliche. Gott überwindet diese römische Macht des Herodes Agrippa. Und die Herzenstüren der Gemeinde klemmen. Sie können sich das einfach nicht vorstellen. Wie schwer können wir Gottes Taten erwarten? Wie schwer können wir glauben oft, auch als Christen, auch als Menschen, die es wirklich ernst meinen mit Jesus? Wie kleingläubig sind wir oft? Unser Kleinglaube kann oft nicht Schritt halten mit Gottes machtvollen Taten und mit Gottes herrlichen Plänen. Theo Lehmann hat das erzählt, der bekannte Pfarrer aus der früheren DDR, als er sich einmal vorbereitete auf eine Predigt über diesen Text. Über unseren Text sagte, da habe ich Folgendes erlebt. Da kommt eine junge Frau, die hatte Schmerzen, war zum Arzt gegangen, der hatte gesagt, muss sofort operiert werden, Krebsverdacht. Und das war am Freitag. Am Montag sollte der Eingriff geschehen. Bis Montag haben wir natürlich alle als Gemeinde wie irre um Gesundheit gebetet, so formuliert es Theo Lehmann. Am Montag geht die Frau aber erst noch mal zu einem anderen Arzt und der sagt, ist nix, sie sind gesund. Tja, kein Krebs. Und jetzt kommt der springende Punkt, sagt Theo Lehmann. Statt vor Freude in die Luft zu springen, statt sich über die Gebetserhörung zu freuen, fängt die Frau an zu zweifeln. Sie kann es nicht fassen. Sie hält es für unwahrscheinlich. Sie glaubt es nicht. Genauso, wie sie damals nicht glaubten, dass Gott ihr Gebet erhört hatte. Wie oft passiert das wohl? Wir beten für eine Sache und Gott schenkt sie dann und dann sagen wir auch Zufall. Wäre vielleicht auch so gekommen. Waren wir vielleicht ein bisschen zu dramatisierend am Anfang. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und Gott hört unser Gebet. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann muss er nur ihre Gebete erhören. Stehen Sie, das ist kein guter Ausweis für unseren Glauben. Das ist unser Problem. Wenn Gott seine Kinder überraschen will, dann muss er nur ihre Gebete hören. Sie beten um Befreiung. Und als die Rode dann, als das Röschen dann berichtet, dass die Befreiung stattgefunden hat, da erklären sie die Rode für verrückt. Du bist von Sinnen, sagen sie. Das ist verrückt. Aber so sind wir. Wenn Riegel brechen, klemmen Herzenstüren. Aber Rode lässt sich nicht beirren. Rode sagt, nein, es ist Petrus. Und da haben sie gleich die nächste Erklärung parat. Also der Kleinglaube findet ja immer sehr schnell seine Gegenargumente. Da sagen sie, nee, es ist ein Doppelgänger. Es ist sein Schutzengel vielleicht, der hier gekommen ist. Aber er kann's doch nicht sein. Er sitzt doch bei Herodes Agrippa im Knast. Ist doch nicht möglich. Und diese Rode, die hält fest. Hier steht Vers 15. Sie sprachen aber zu ihr, du bist von Sinn. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Nur die Magd Rode lässt sich nicht beirren. Und ihre Freude, die hebt sich so wohltuend ab vom Unglauben der anderen. Als die Trockenheit schon lange dauerte, da wussten die Bauern nicht mehr, was sie tun sollten. Der Regen war für die Ernte wichtig und für ihre ausgetrockneten Brunnen erst recht. Und so beschloss die Kirchengemeinde, einen Gebetsgottesdienst einzuberufen. Sie wollten um Regen beten. Und diesmal kamen viele. Aber als der Pastor gerade das Wort ergreifen wollte, da fiel ihm ein 11-jähriges Mädchen in der ersten Reihe besonders auf. Dieses Mädchen strahlte vor Aufregung. Und neben ihr lag ein knallroter Regenschirm. Den hatte sie extra für den Heimweg mitgebracht, obwohl alles trocken war. Und da musste der Pastor genauso strahlen wie das kleine Mädchen. Welch kindliches Vertrauen. Welche Erwartung an den Gottesdienst. Gott wird etwas tun. Gott wird unser Gebet erhören. Auf seine Weise. Das ist nicht naiv. Das ist realistisch. Weil es mit dem lebendigen, realen Gott rechnet. Natürlich, Gott handelt nicht immer, wie wir erwarten und erhoffen. Das stimmt auch, das haben wir ja gesehen an Jakobus. Aber Gott kann, was er für richtig hält, tun. Und er wird, was er für richtig hält, tun. Und er ermutigt uns zu beten und ihm dann alles anzubefehlen und zu vertrauen, dass er den richtigen Weg geht. Aber er ermutigt uns zu beten. Und deswegen gibt es in der Bibel so viele Aufforderungen dazu. Deswegen sagt die Bibel nicht, du glaubst ja an die Souveränität Gottes, klar glauben wir daran. Also hör mal auf mit deinem ständigen Gebet, Gott wird es schon richten. Nein. Gott sagt, bete, bitte, inständig. Und er gibt uns hier diese Vorbilder. Und dann dürfen wir beten und die Sache dem Herrn anbefehlen. Und als Petrus dann eintritt, reden alle durcheinander. Man kann sich die Szene so schön vorstellen. Vers 16. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündigt dies dem Jakobus, das war jetzt der andere Jakobus, der Halbbruder von Jesus, dem sollten sie das verkündigen, und den anderen Brüdern. Und dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Was macht Petrus hier? Er beruhigt sie erstmal, und er will möglicherweise auch verhindern, dass die Nachbarn geweckt werden. Dann wären die Agrippa-Leute gleich wieder da gewesen, hätten ihn vielleicht erneut eingelocht. Also er beruhigt sie erstmal. Und es ist interessant, Christen können in bestimmten Situationen offensichtlich auch mal untertauchen. Petrus spielt hier nicht den Helden. Vorher in Apostelgeschichte 5, da war für ihn klar, du musst sofort wieder auf den Platz und predigen. Sie haben dich dort verhaftet und da gehst du jetzt wieder hin und predigst weiter. In dieser Situation hat er von Gott diesen Auftrag nicht, und offensichtlich merkt er, jetzt ist es erstmal dran, unterzutauchen. Die Gemeinde braucht mich noch in späteren Zeiten. Und so verschwindet er für einige Zeit im Untergrund. Das fällt auch auf hier. Die katholische Tradition sagt, dass er dann schnell nach Rom gegangen ist, das ist aber historisch überhaupt nicht belegt. Er taucht in Antiochia auf nach ein oder zwei Jahren, lesen wir im Galaterbrief. Und in Jerusalem trifft man ihn erst 3 bis 4 Jahre später danach, also 3 bis 4 Jahre später wieder zum Apostelkonzil. Und zwischendurch taucht er unter und predigt wahrscheinlich irgendwo in der Provinz. Und als dann am anderen Morgen die Befreiung des Petrus bekannt wird, da versucht Herodes alles, um ihn wieder zu verhaften. Na klar, dem schwimmen hier die Fälle weg. Aber Petrus ist verschwunden. Sehen Sie Vers 18. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Und dann zog er von Judäa hinauf nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Die Wachleute, die Petrus entkommen ließen, müssen jetzt nach römischem Recht und nach antikem Brauch die Strafe, die Petrus zugedacht war, selber ertragen. Deswegen haben sie auch so eine Angst gehabt. Also die Wachleute hafteten immer mit ihrer eigenen Person, mit ihrem eigenen Leben. Und wenn der Gefangene entkam, wurden sie an seiner Stelle zur Rechenschaft gezogen und mit der Strafe belegt, die für den Gefangenen geplant war. Ganz typisch für die damalige Zeit. Und natürlich müssen Sie sehen, für Herodes ist die Situation höchst notpeinlich. Denn der Schauprozess war ja wahrscheinlich schon lange veröffentlicht. Die warteten jetzt alle drauf. Am nächsten Tag sollte das ja losgehen. Und das ist ihm doch sehr peinlich. Also lieber schnell abreisen. Und so verdünnisiert er sich für einige Zeit nach Caesarea in den Norden. Das war die Provinzhauptstadt dort. Da hat er auch einen Palast. Aber auch dort lässt ihn Gottes Arm nicht los. Und sehen Sie, wie es ausgeht. Lukas schildert uns den politischen Hintergrund. Vers 20. Er war aber zornig auf die Einwohner von Tyrus und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, also die Leute von Sidon und Tyrus, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Sie schmeicheln ihm, weil sie wirtschaftlich mit ihm klarkommen müssen. Herodes hatte irgendeinen Konflikt mit diesen Leuten gehabt und jetzt hatten die Blastus als Fürsprecher ausgesucht, diesen königlichen Kammerherrn, und so kommt es dann zu dieser öffentlichen Begegnung im Palast. Und Herodes setzt sich im vollen Ornat auf seinen Thron und das ist seine letzte große Bühne. Und auf dieser letzten großen Bühne offenbart er noch ein letztes Mal, was in seinem Herzen ist. Jetzt schauen Sie noch ein letztes Mal hin. Es folgt dann ein sehr schnelles Ende. Vers 22, das Volk aber rief ihm zu, das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Und alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und hier stehen wir am Schluss vor der letzten großen Doppelüberraschung, nämlich ein Mann, von dem man dachte, dass sein Leben bald zu Ende sei. Der hat noch viele Jahre vor sich. Das ist Petrus, der kann noch viele Jahre lang das Wort Gottes ausbreiten. Und ein Mann, von dem man dachte, dass er noch lange in Macht leben würde, steht vor dem Ende. Das ist Herodes. Und diese dritte Doppelüberraschung kann man zusammenfassen mit dem Satz, wenn Gottes Wort läuft, dann straucheln die Feinde. Wenn Gottes Wort läuft, liebe Gemeinde, dann straucheln die Feinde. Früher oder später, aber sie straucheln. Und es ist so gut, auch Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, hat von diesem Ereignis berichtet. Und das ergänzt sich wunderbar mit dem, was Lukas schreibt. Und das ermauert nochmal zusätzlich die Zuverlässigkeit der Apostelgeschichte. Josephus beschreibt das in seinen Altertümern im 19. Buch. Da berichtet er ausführlich über das Ende des Herodes und er beschreibt auch diese Robe, die aus Silber war, also so richtig schön leuchtend, strahlend aufgemotzt. Und er berichtet, wie die ihn göttlich verehrt haben, den Herodes, mit den Worten, sei uns gnädig, wir haben dich bisher nur als Mensch geachtet, so wollen wir in Zukunft ein überirdisches Wesen an dir verehren. So haben die aus Tyrus und Sidon geschmeichelt und wahrscheinlich wollten sie damit den Handelskrieg beenden und ihre Vorteile haben. Und Josephus betont, dass Herodes sich diese Schmeicheleien, diese blasphemischen Vergötterungen gern gefallen ließ. Josephus schreibt, der König wies sie und ihre gottlose Schmeichelei nicht zurück. Für die Heiden war das vielleicht nur eine Schmeichelei, aber in Gottes Augen war es massive Blasphemie, Gotteslästerung. Und es brachte so zum Vorschein, dass Herodes gerne sich selbst an die Stelle Gottes setzen wollte. Und dass er diese irren Lobhudeleien und Lobpreisungen und Anbetungen nicht zurückweist. Und dann passiert es. Herodes wird von Magenkrämpfen geschüttelt. Josephus erzählt, dass er 5 Tage lang an schrecklichen Schmerzen gelitten hat. Er ist nicht mehr zur Ruhe gekommen, hin und her geirrt. Und Lukas, der Arzt hier, der berichtet, dass in unserem Text, dass ein heftiger Wurmbefall praktisch seine Eingeweide zerstört hat. Mediziner haben sich viele Gedanken gemacht. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn und von Würmern zerfressen gab er den Geist Gottes auf. Da steht im Griechischen das Wort Skolakobrotos. Das war wahrscheinlich ein Bandwurm. Ein Bandwurm, der als Parasit zum Beispiel in Schafen leben kann. Und der, wenn er den Menschen dann befällt, über die Nahrungskette in der Regel verheerende Wirkung auslösen kann. Die Würmer im Darm haben sich möglicherweise zu einer Zyste verfestigt und dann so eine Art Darmverschluss auslösen können. Grauenvoll. Und jetzt sehen Sie mal, wie dieses Kapitel endet. Am Anfang erscheint Herodes übermächtig, Jakobus ermeuchelt, Petrus gefangen, die ganze Gemeinde zittert und betet und betet und betet. Und am Ende dieser tragische Schluss. Von Würmern zerfressen gab er der mächtige Herodes Agrippa, er der Freund des Caligula und später des Claudius, dieser römischen Kaiser, er gab den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. So einfach. Verstehen Sie, so war es immer in der Geschichte. Tyrannen können sich eine Zeit lang aufspielen, aber am Ende dürfen sie nicht weiter, als Gott zulässt. Das ist die tröstliche Botschaft, die wir hier hören dürfen. Und das gilt für Menschen, für Personen, die sich gegen Gott stellen, genauso wie für Ideologien, für Weltanschauungen, für Theorien, die Gott die Ehre nehmen wollen. Sie können sich eine Zeit lang aufspielen, manchmal Jahrhunderte lang. Aber am Ende setzt der allmächtige Gott ihnen die Grenze. In der zurückliegenden Woche wurde der 200. Geburtstag von Charles Darwin so mächtig zelebriert. Und in vielen Veröffentlichungen wurde das deutlich gesagt, auch zum Beispiel in der Hannoverschen Allgemeinen, dass damit die Schöpfungsgeschichte im Grunde genommen als Mythos entlarvt wäre. Hier wurde ein Biograf von Darwin zitiert mit den Worten, er hat gegen den Schöpfungsglauben eine naturwissenschaftliche Erklärung gesetzt. Und immer wieder dieses Antigöttliche wurde deutlich betont. Und in einer konservativen Wochenzeitung fand sich dann diese große Überschrift zum Geburtstag von Darwin. Wir brauchen keinen Gott. Wir brauchen keinen Gott. Aufbruch in eine neue Zeit. Seit 150 Jahren prägt Darwin das Weltverstehen. Und ich habe mit Herrn Dr. Abel darüber gesprochen, der ja an der naturwissenschaftlichen Diskussion als Physiker immer unmittelbar dran ist, dass diese antigöttliche Tendenz des Evolutionskonzeptes immer deutlicher herausgekehrt wird. Nicht nur durch Dawkins, sondern auch durch viele andere. Frech richten sie sich auf. Darwin selbst wurde kurz vor seinem Tod besucht von einem Bekannten, dem Herzog von Argyll. Und dieser Herzog von Argyll hat Darwin gegenüber bekannt und gesagt, je mehr ich einsteige in die Einzelheiten der Natur, umso überzeugter bin ich, dass bei so viel Komplexität ein Planer und Schöpfer dahinter stehen muss. Und Darwin soll ihm gesagt haben, so wird zitiert, nun, dieser Gedanke überfällt mich häufig mit überwältigender Macht, aber andere Male scheint er wieder zu verschwinden. Es ist, als ob er Angst gehabt hätte vor diesem Gedanken. Und man sagt, dass wenn Darwin ein Auge gesehen hätte, beziehungsweise sich die Anatomie des Auges verdeutlicht hätte, dass ihn dann ein Frösteln überkommen hätte, weil er ahnte, dass daran seine ganze Theorie von der Selektion und der Mutation und dem Zufallsprinzip zerbrechen musste. An so viel Genialität, Komplexität und Planung. Und es ist bekannt, dass Darwin den größten Teil seines Lebens von schweren psychosomatischen Krankheiten heimgesucht wurde, dass er ja quasi depressiv war und große Not hatte, sein Leben wirklich zu bewältigen. Nur das wird nicht so oft und nicht so gern und nicht so deutlich gesagt. Er wurde seines Lebens nicht mehr froh. So geht es am Ende immer. Oder denken wir an Voltaire, der im 18. Jahrhundert gesagt hat, ich habe es satt, dauernd zu hören, dass 12 Männer genügt hätten, um eine Religion zu gründen. Ich habe Lust zu beweisen, dass einer ausreicht, um sie auszurotten. So hat's Voltaire gesagt. Ich werde mit meiner aufklärerischen Kritik schon die Kraft haben, diesen christlichen Aberglauben auszurotten. Und irgendwann starb Voltaire und sein Haus in Paris wurde ironischerweise der Sitz der britischen Bibelgesellschaft in Frankreich. Das ist Gottes Ironie, der die Mächtigen nicht weiter kommen lässt, als es sein Wille erlaubt. Wenn Gottes Wort läuft, straucheln die Feinde. Und liebe Gemeinde, das ist ein riesiger Trost für uns, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Wir gehen nicht von einem Triumph zum nächsten. Das macht auch Lukas hier deutlich. Die Apostelgeschichte ist keine einfache Sieges- und Triumphgeschichte. Da ist viel von Schmerzen und Tränen und Angst und Not und Niederlagen und Verfolgung auch die Rede. Aber am Ende siegt Gott. Und am Ende wird immer wieder deutlich, was der Herr Jesus am Anfang schon versprochen hat. Ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und darauf bauen wir. Und darum freuen wir uns hier ganz getrost im alten Flughafen 18 Gemeinde Jesu Christi zu bauen, weil er sie baut. Und weil er versprochen hat, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Und so wollen wir zum Schluss kommen. Und ich möchte Sie herzlich ermutigen, diese drei Entdeckungen in die neue Woche mitzunehmen. Erstens, wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Das war die erste Doppelüberraschung. Ein Mann, von dem man dachte, er wäre wach in der Nacht, schläft wie ein Kind. Und Menschen, von denen man dachte, sie würden schlafen, die wachen in der Nacht. Du darfst getrost schlafen, weil Gott dich beschützt. Weil er der Herr deiner Not ist und dich bewahrt, darfst du getrost schlafen. Und wir als Gemeinde wollen getrost wachen und nicht müde werden zu beten für diejenigen, die unsere Fürbitte so dringend bedürfen. Und das ist auch ein großes Vorrecht, in einer Gemeinde zu sein, wo man Menschen um sich hat, von denen man weiß, die wollen und können beten. Und ich will Sie so ermutigen, wenn Sie in einer speziellen Not sind, wenn Sie Hilfe brauchen, sagen Sie es. Sagen Sie es der Gemeinde, sagen Sie es den Ältesten, sagen Sie es mir, sagen Sie es einzeln in der Gemeinde. Wir wollen beten als Gemeinde. Wir wollen uns wirklich so im Gebet gegenseitig tragen. Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Und dann das Zweite, das wollen wir auch uns gesagt sein lassen, wenn Riegel brechen, klemmen Herzenstüren. Eine Tür, von der man dachte, sie blieb geschlossen, geht auf, die Gefängnistür. Aber eine Tür, von der man dachte, sie müsste sofort aufgehen, bleibt geschlossen, die Gemeindehaustür. Schauen Sie, wo Gott aufschließt, da kann niemand zuschließen. Gott kann die schlimmsten Riegel aufbrechen mit seiner Macht und Gewalt. Aber wie schwer können wir oft Gottes Taten glauben? Wie schwer können wir oft seiner Macht vertrauen? Wie sehr klemmt oft noch unsere Herzenstür? Wollen wir ihn bitten, dass er uns Glauben schenkt und dass er uns lehrt, ihm zu vertrauen? Und dann das Dritte, wenn Gottes Wort läuft, straucheln die Feinde. Petrus, von dem man dachte, sein Leben sei zu Ende, hat noch viel vor sich. Und Herodes Agrippa, von dem man dachte, er würde noch lange, lange machtvoll leben, steht wenige Tage vor dem Ende und stirbt dann von Würmern zerfressen. Und daran sehen wir, Gott bestimmt über unsere Lebenslänge. Und Gott gebraucht uns so lange, wie er das für richtig hält. Und solange sie der lebendige Gott in dieser Welt als seinen Zeugen einsetzen will, solange lässt er sie hier. Und wenn sie alt und krank und schwach sein sollten und vom Arzt die schlechtesten Prognosen haben, solange wie er sie hier einsetzen will, lässt er sie hier. Das kann andererseits passieren, dass jemand mitten aus dem Leben herausgerissen wird. Und auch dann dürfen wir wissen, dass Gott keine Fehler macht. Und dass er seine Leute behutsam in seine Hand hält und an sein Ziel bringt. Und dann das Letzte. Wenn Gottes Wort läuft, straucheln die Feinde. Ja, das wollen wir festhalten. Dem Gericht Gottes kann sich niemand entziehen. Auch der Mächtigste nicht. Kein Herodes Agrippa kann sich diesem Gericht entziehen. Kein Charles Darwin kann sich diesem Gericht entziehen. Kein Voltaire und keine noch so erschreckende Macht. Und darum möchte ich Sie am Schluss nochmal fragen, auf welcher Seite stehen Sie? Auf welcher Seite stehst du? Nur wer auf der Seite des lebendigen Gottes geht, kann getrost in die Zukunft gehen. Nur der sich bei dem heiligen, lebendigen Gott geborgen weiß, der weiß, das ist mein Vater geworden durch Jesus Christus. Nur wer Jesus Christus als seinen Retter und Erlöser und König anruft, nur der darf mit Sicherheit wissen, ich bin Gottes Kind und er hält mich fest. Wer ohne Jesus lebt, der muss ohne Jesus sterben. Und es wird ihm so oder so nicht besser gehen als Herodes am Ende. Weil es am Ende nur auf dieses eine ankommt, gehöre ich ihm, meinem Herrn, oder gehöre ich ihm nicht. Und nur wer auf der Seite des lebendigen Gottes steht, nur der kann getrost Abendmahl feiern. Weil er wissen darf, Jesus starb für mich. Er gab sein Leben für meine Schuld. Und ich darf frei ausgehen. Ich darf ein befreites Gewissen haben. Weil ich ihm meine Sünde hingelegt habe unter sein Kreuz. Und ich habe ihn ergriffen als meinen Retter und Erlöser. Und er hat mir vergeben und er vergibt mir jeden Tag neu. Und lassen Sie uns das zum Schluss festhalten. Der Weg mit Jesus, der kann manchmal ganz schön schwer sein und voller überraschender Wendungen. Aber Jesus lässt uns nie im Stich. Niemals. Und am Ende setzt er sich immer, immer durch. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Amen.